herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute zum Thema Time to Market von Embedded Systemen. Das heißt alles, was es braucht von der ersten Idee bis zur fertigen Lösung. Das heißt ja Entwicklungswerkzeuge, Support, wirklich alles, was notwendig ist. Und ja, wie bei den letzten beiden Malen ist auch wieder Xilinx mit dabei. Das heißt, wir wollen es da einfach auch ganz konkret diesmal wieder machen. Aber zunächst mal möchte ich natürlich meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, schön auch die Woche wieder da zu sein.
Ja, schön mit dir auch darüber wieder quatschen zu können, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal unsere Gäste begrüßen. Neben Michael Zapke, der quasi die letzten beiden Mal schon dabei war, haben wir jetzt aber auch die Roshana Farhat mit dabei. Grüß dich Roshana.
Guten Morgen zusammen.
Und grüß dich, Michael.
Ja, schönen guten Morgen.
Genau, den Michael kennt man jetzt ja schon ein bisschen, aber ich glaube, Roshana, du darfst dich mal vorstellen.
Sehr gerne. Also ich freue mich jetzt bei meinem ersten Podcast hier bei der schönen Gartenlaube von Solectrics dabei zu sein. Also die Stimmung ist hier sehr schön, ein bisschen kühl, aber ich denke, das nächste Mal gleich ein bisschen einheizen wäre vielleicht gut. Ansonsten zu meiner Person, also ich bin Regional Sales Manager bei der Firma AMD. Bin hier in enger Zusammenarbeit mit unseren Distributionspartnern, mit unserem Channel-Partnern, mit dem ich zusammenarbeite. Das wäre zum einen die Avnet Silica und die EBV. Und von der Regionverantwortlichkeit bin ich jetzt für DACH Südost verantwortlich.
Ja, super. Vielen Dank dir für die Vorstellung. Der Stefan hat es jetzt anfangs schon ein bisschen angeteasert, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Und zwar diesen gesamten Entwicklungsprozess, was quasi Xilinx da an der Stelle bietet. Und ja, einfach mal die offene Frage, wenn wir jetzt sagen, wir wollen quasi Richtung Time to Market ein bisschen schauen, warum würde ich mich denn da am Ende vom Tag für einen FPGA entscheiden? Und was hat jetzt quasi Xilinx da an Vorteile, dass man quasi schnell zum Ziel kommt an der Stelle? Ich weiß nicht, Michael, ich glaube, da kannst du bestimmt was dazu sagen.
Ja, ich glaube, wer an FPGAs denkt, der denkt immer an Prototyping, Emulation, schnell irgendwas mal zusammenstoppeln und Entschuldigung für das den Begriff, aber schnell etwas zum Laufen zu bringen und vor allen Dingen schnelle Iterationsschritte zu haben. Also zu sehen, funktioniert, ich verbessere es jetzt, ich ändere es jetzt. Diese Möglichkeiten, die bieten FPGAs, weil es programmierbare Logik ist. Es ist Software-Defined Hardware. Und FPGAs als Plattform für schnelle Innovationsschritte braucht natürlich auch entsprechend eine Unterstützung in einem Software-Ökosystem. Das sind halt Entwicklungssysteme, mit denen man die Hardware realisieren kann. Herkömmlich baut man solche Designs mit VRDL, mit Verilog auf. Moderner ist natürlich, man klickt sich Designs zusammen. Man hat einen IP-zentrischen Approach. Das ist so, wie wir es intern benennen, IP-centric. Dass man Funktionen hat, die sehr allgemein sind und die man innerhalb eines Tools einfach miteinander verbinden kann, drag and drop, und dann lässt man automatisch Funktionen laufen, die die Verbindungen aufbaut. Hiermit lassen sich natürlich sehr schnelle Design-Schritte ermöglichen und das nicht nur fürs Prototyping, wie wir in den vergangenen Folgen ja auch schon besprochen haben, durchaus auch für Produkte. Und ein großes Spektrum von Bausteinen, die man reingehen kann mit solchen Lösungen, ermöglicht natürlich auch, vielleicht erstmal ein kleines Design zu machen und dann zu wachsen. Oder noch interessanter, erstmal zu sagen, ich erlege mir keine Begrenzung auf. Ich nehme großes Design und optimiere später und mache es klein und optimiere es auch auf Kosten.
Aber genau da habe ich doch dann ein Thema, weil auf was beginne ich denn meine Entwicklung? Nehme ich ein Evalboard oder habe ich da die Möglichkeit, wir reden ja jetzt ein bisschen über Time to Market, wie schaffe ich es denn dann genau dahin zu kommen, dass ich jetzt quasi ein großes Design vielleicht nehme und das Shrink dann quasi auf ein kostenoptimiertes Thema. Am Ende vom Tag muss es ja auf irgendeine Hardware laufen.
Ja, und das haben wir uns auch gedacht. Generell braucht man natürlich einen Board, man braucht irgendeinen Startpunkt. Und der Startpunkt, wenn man sich in der Industrie mal umschaut, wird mehr und mehr System on Modules. System on Modules, die erstmal so sind, dass sie die Funktionen, die man braucht, zum Beispiel eben externes Memory, Flash drumherum, vielleicht sogar ein TPM, also so ein Trusted Platform Modul, mitbringen und die man dann auf ein Board designen kann, das relativ simpel ist, also immer relativ gesehen, das aber nicht diese Komplexität hat, Speicher anzuschließen. Solche SOMs sind, glaube ich, sehr relevant, um schnell zu Ergebnissen zu kommen. Und wir haben deswegen vor einigen Jahren, ich glaube 2021 war es, mit einer Familie, die nennen wir KRIA, K-R-I-A, das ist so ein bisschen ein Kürzel für Creative, ne? Seid kreativ, haben wir diese Familie in die Welt gebracht, wo wir eigene System und Modules haben. Aber dabei sollte man nicht vergessen, dass wir auch das Vergnügen haben, dass wir eine Reihe von Partnerunternehmen haben, unter anderem Solectrix, die auch SOMs auf den Markt bringen. Woran wir interessiert sind, ist natürlich, dass es da eine große Menge an Varianten gibt, sodass jeder den richtigen Startpunkt findet und sehr schnell mit einem SOM, vielleicht sogar mit einer vorgefertigten Carrier-Karte, zu einem Ergebnis kommt. Und jetzt beides in Verbindung. Ich kann iterativ arbeiten und ich habe schon mal eine Standard-Hardware, von der ich beginnen kann. Das erzeugt natürlich eine Schnelligkeit. Und wenn ich mir jetzt das überlege, ich nehme das SOM und tue das schon mal in ein erstes Produkt, dann bin ich am Markt. Dann ist Time to Market sehr, sehr kurz. Die Beschleunigung, die ist Realität jetzt.
Genau, ja, wie du sagst, wir haben quasi eigene SOMs. Wir haben uns da vor x Jahren für einen SMARC-Standard entschieden als Formfaktor, weil der zum einen eine hohe Flexibilität hat, aber gewisse Standardschnittstellen auch vordefiniert, an welchen Pins quasi am Stecker das untergebracht sein muss. Das hat nochmal den riesigen Vorteil, dass ich auch teilweise mit Standard-Baseboards schon mein erstes Design machen kann. Das heißt, teilweise bauen wir Prototypen auf, wo wir nicht mal ein Stück Hardware entwickeln müssen, sondern wo man ja ein Standard-Baseboard, unsere Karte, unser eigenes SOM, das eben SMARC-basiert ist, mit reinnehmen, da schnell Applikationen machen. Aber ja, wir sind da eigentlich auch sehr, sehr offen. Wir haben auch gesehen, dass es natürlich auch Vorteile gibt, wenn ein Hersteller wie AMD Xilinx selber ein Modul macht, weil natürlich dann viel auch vom Ökosystem mitkommt. Also es kommt halt immer ein bisschen auf die Anwendung an, auf die Herausforderung. Wie du gesagt hast, es gibt da auch viele andere Hersteller von SOMs, die alle ein bisschen so ihre Spezialitäten haben, gewisse Sachen mitbringen. Und wenn man auf diesen Ansatz setzt, ja, man ist halt viel schneller. Man nimmt auch Risiko aus dem Projekt raus, weil meistens, wenn man sich die Hardwareentwicklung anschaut, die notwendig ist, das bezieht sich gar nicht jetzt nur auf FPGA-basierte SoCs, sondern letztendlich bei jedem komplexeren Baustein braucht man halt schon komplexen Lagenaufbau, um DDR-Speicher anzuschließen, um andere Highspeed-Schnittstellen entsprechend zu verkabeln. Und auf der anderen Seite hat man dann vielleicht an der Peripherie viel Stecker, eine einfache Power Supply und wie auch immer. Und wenn man das voneinander trennt, trennt man auch das Risiko, wenn man es dann eben noch schafft, auf fertige Module zurückzugreifen, egal ob man die jetzt selber entwickelt hat oder wie das KRIA von euch bezieht, ist man schneller, man nimmt Entwicklungsrisiko raus. Und was wir halt vor allem auch beim KRIA tatsächlich schätzen, ist der hohe Support, was ihr da einfach auch mitliefert an Doku, da wieder an Software, an Software-Libraries. Das ist schon auch gut bei euch vernetzt, auch gut in euren Tools abgebildet. Klar, so ein KRIA-Modul passt jetzt auch nicht für alles. Da muss man schon immer ganz offen und kritisch sein. Aber diese Mannigfaltigkeit, die man hat, ne? Und wenn es dann ganz speziell wird oder in sehr hohen Stückzahlen geht, da quasi auch nochmal, ja, quasi das Modul dann einfach auf so eine Singleboard-Lösung fallen zu lassen, ne? Also dann doch auch die Option zu haben, dass man von euch ja alles bekommt. Also da gibt es ja auch andere große Hersteller, da bekomme ich vielleicht ein Modul, aber die Chips nicht oder andersrum. Und bei euch bekomme ich halt alles, ne? Das heißt, habe ich sehr spezielle Projekte, sehr spezielle Anforderungen, sehr hohe Stückzahlen. Kann ich auf die Chips zurückgreifen? Muss ich schneller sein? Brauche ich es vielleicht gar nicht auf die Module von euch, von Partnern? Und diese Flexibilität, das ist schon enorm wichtig irgendwo.
So eine Grundidee bei dem Thema SOMs ist natürlich auch, standardisierte System und Modules zu haben, bei denen Ecosystem-Partner es attraktiv finden, Lösungen auf diesen SOMs zu entwickeln. Das ist, wenn man es übersetzt in die heutige Welt, ein App Store. Wenn man auf unsere Webseite geht, findet man auch das Wort App Store. Insofern nicht nur ein Traum und nicht nur ein Wunsch, sondern einfach die Idee, ich habe eine standardisierte Board-Hardware und kann für diese Board-Hardware eine Applikation entwickeln und diese Applikation verkaufen. also auch für den, der es dann entwickelt hat, monetarisieren. Das bietet unsere App Store noch nicht. Das Verkaufen muss man doch selber machen, wenn man das tut. Aber immerhin, die Basis gibt es schon mal, die Hardware-Basis dafür. Und ich bin da Stefan durchaus dankbar, dass du erwähnt hast, der Weg von SOM nach Chip-Down, also den Baustein dann auf das eigene Board zu setzen, wenn es sich lohnt. Ja, Mensch, das ist doch genau der Weg, wie ich ein Gerät noch mal kleiner kriege, wie ich den Vorteil von Time to Market, ich habe es schnell beim Endkunden und ich kann es danach optimieren, wie man das verbindet. Wenn man die Bausteine alleine nicht bekommen könnte, dann wäre man zumindest nicht so flexibel, ne? Und das ist etwas, glaube ich, was uns schon ein wenig unterscheidet. Wichtig ist noch, dass man natürlich immer die Software dafür braucht und wir nennen unsere Software immer gerne Unified Plattform und Unified, weil es die gleichen Tools sind, die über die Embedded-Familie mit FPGAs verwendet wird. Da gibt es, ich habe in einer vorigen Folge schon mal Bausteinnamen genannt, mache ich das hier mit der Software auch, Vivado, Vitis, Vitis AI, wenn man noch künstliche Intelligenz will, aber natürlich auch ein SDK für Embedded Softwareentwicklung. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass für uns im Vordergrund steht, dass wir nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur Hardwareentwickler ansprechen damit. Wir sprechen auch Embedded Software-Entwickler an. Wir sprechen auch Menschen an, die MATLAB Simulink verwenden, um modellbasierte Entwicklung zu machen. Wir sprechen mehr und mehr Robotikentwickler an, indem wir Libraries für ROS 2 bei uns abbilden. Und nicht zu vergessen, natürlich spielen Python-basierte Backends für KI eine große Rolle. Auch da haben wir Zugänge zu unserer Software. Also unser Wunsch ist natürlich, dass wir für alle Arten von Entwicklern und nicht nur für VRDL und Verilog-Entwickler dann attraktiv sind, weil sie halt immer den Zugang haben, den sie brauchen über die Unified-Software, die ich da gerade vorgestellt habe.
Wir haben ja jetzt quasi von schnellen Markteinstieg über einmal eure Tools mit dem IP-Katalog zum Beispiel, wo man sich zusammenklicken kann, was man braucht, gesprochen. Wir haben über die Hardware gesprochen, über SOMs, über eure Software. Jetzt, wenn ich sage, ich bin jetzt jemand, der ein FPGA-Projekt starten möchte, dann ist es natürlich der Punkt, ich habe die ganzen Toolset und das ist alles super, aber ich brauche irgendwann mal Support, denn es ist schon ein Stück weit utopisch zu denken, dass quasi ein Entwickler alles weiß. Wie schaut es denn da bei euch aus? Ich weiß, ihr habt da gewisse, also Stefan hat vorhin auch Dokumentation angesprochen, ihr habt schon sehr gute Dokumentation prinzipiell, aber was bietet ihr denn so darüber hinaus, wenn jemand mal an der Stelle eure Hilfe einfach braucht? Vielleicht, Roshana, vielleicht kannst du da was dazu
ja,
sagen.
Ja, gerne. Also ich glaube, der Stefan hat das ja kurz auch vorher schon angesprochen. Das Schöne an AMD ist jetzt erstmal zunächst einmal, dass durch den Zusammenschluss von AMD Xilinx erst einmal, das ist, geschah im Jahr 2022, wir eigentlich das gesamte Produktportfolio jetzt vertreiben können und natürlich auch somit unsere Kunden unterstützen können. Das heißt, wie der Michael auch schon in den ersten Teil von der Podcast der schon erwähnt hat, also FPGAs, SoCs, die Module, dann natürlich die Alveo-Karten und natürlich jetzt auch die Embedded x86. Also somit, der Kunde muss nicht überall rumrennen, kriegt das alles im Prinzip von AMD. Ich denke, das wollen viele Kunden, die wollen nicht überall rumsausen. Und zum anderen, zum Thema Support, ich habe es ja am Anfang, glaube ich, auch kurz erwähnt, also wir haben im Prinzip zwei dedizierte Distributoren, zum einen Avnet Silica und die EBV. Und die darf man sich nicht als normale Distributoren vielleicht vorstellen, sondern wirklich diese FAEs, die jetzt bei unseren Distributoren arbeiten, das sind absolut Spezialisten, ja. Also es sind keine Commodity und die Produkte, die wir natürlich vertreiben, handelt sich ja auch nicht um Commodity-Bauteile, die man einfach schnell und rauswechselt. Und da kann man eigentlich jedem Kunden von uns eigentlich auch empfehlen, dass die halt zu diesen genannten Distributoren gehen. Und hier sind wirklich dedizierte FAEs, die eigentlich den Kunden komplett beraten können, dass die halt erst anschauen, was ist das für eine Applikation, was braucht der Kunde, welche Anforderungen hat der Kunde und dann denen natürlich auch das entsprechende Produkt vorschlagen. Also die Arbeit kann sich somit der Kunde auch sparen, weil er hat ja Fachleute da sitzen.
Genau, und ich weiß zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, weil ich da auch schon mal, ihr habt auch Workshops oder Working Groups immer wieder, die ihr anbietet, wo man sich dann auch dazu gesellen kann. Wir haben in einer der vorigen Folgen über funktionale Sicherheit auch gesprochen. Es gibt ja die Functional Safety Working Group, wo ich auch schon mal mit dabei war und mir eben angehört habe, was ihr eben da alles bietet, weil es war dann, glaube ich, auf Basis MPSOCs dann. Und da bietet ihr ja einiges, wo Entwickler dann davon profitieren können.
Wir haben Centers of Excellence für solche Themen wie Safety, aber auch für Security. Security immer wichtiger, ja, auch im Lichte des Cyber Resiliency Acts in der Europäischen Union. Und das ist ein Service, den wir bieten wollen, auch regional, also in Europa, natürlich auch in den USA, solche Working Groups zu machen, wo wir die Mitglieder, die Mitarbeiter unserer Centers of Competence oder Centers of Excellence halt vortragen lassen und damit auch direkt ansprechbar haben. Das glaube ich, das gibt auch immer uns die Rückmeldung, wo der Schuh drückt beim Kunden. Also es ist nicht ganz ohne Eigennutz, wenn wir dann mit dem Endanwender sprechen. Und ich möchte auch nicht vergessen zu sagen, dass in Sachen Support der Support über Foren manchmal unterschätzt wird. Wir haben zum Beispiel auch ein Supportforum, wo unser eigener technischer Support ständig mitliest und Antworten gibt. Das klingt dann immer so, Forum, wer weiß, da kriege ich was, kriege ich nichts. Es ist aber genau das, wo eine Antwort dann vielleicht schon längst gegeben ist auf eine Frage, die man hat. Und dort mal zu suchen, ist vielleicht der schnellere Weg, als einen Support-Mitarbeiter irgendwo anzusprechen.
Genau, also ich weiß auch, das nutzen wir auch teilweise, wenn wir mal wirklich an einen, obwohl wir jetzt seit vielen, vielen Jahren Xilinx AMD einsetzen, mal an einer Stelle hängen, dass wir euer Forum da auch Wege nutzen und da tatsächlich auch immer relativ gut zum Ergebnis kommen. Wenn ich jetzt aber auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass wir am Ende unserer heutigen Folge wieder angekommen sind. Wir haben viel über Time to Market gesprochen, wie man quasi von einer ersten Produktidee sehr schnell und gut auch zum Produkt kommt. Wie immer am Ende jeder Folge der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die E-Mail podcast@solectrix.de, da kann man sich sehr gerne hinwenden und auch Fragen an euch oder an uns stellen.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.
Wiedersehen.
Ciao.